Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. «Worüber redet ihr?», fragte Jesus. «Was beschäftigt euch denn so?» Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte: «Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat.» «Was waren das für Ereignisse?», fragte Jesus. «Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist», sagten sie. «Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da, und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander: War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen.
Guten Morgen. Ich dachte, wir teilen uns das heute Morgen mal auf. Vielen Dank, Bettina. Geht schon nicht von meiner Predigtzeit runter. Nee, das war nicht der Grund. War nicht der Grund. Ja, es gibt so ein altes Lied, das haben wir vor über 40 Jahren in unserem Jugendkreis begeistert gesungen. Wahrscheinlich kennt es keiner, aber ist egal. Und da lautet der Refrain: Jesus enttäuscht uns nie, Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifeln, komm und sieh, auch dich enttäuscht er nie. Anushka kennt es vielleicht noch, Jesu Name, Band 1, Nummer 39. Genau, Jesus enttäuscht uns nie. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Jünger, von denen hier die Rede ist, wahrscheinlich nicht mitgesungen hätten, weil zumindest nicht am Anfang von ihrer Wanderung, denn ihre Gemütslage, die war eine ganz andere. Sie waren traurig und enttäuscht und ihr Glaube lief mehr im Krisenmodus. Und das ist auch einerseits verständlich. Wir müssen uns mal in ihre Lage hineinversetzen. Es war der dritte Tag und sie wussten nicht sicher, ob Jesus auch tatsächlich auferstanden war. Die Frauen behaupteten das zwar, aber ja, die Männer zweifelten so etwa, weil die Frauen reden ja viel und was auch immer. Das wurde nicht so ernst genommen. Das lesen wir an anderen Stellen, das ist nicht meine Erfindung. Und Jesus war weg. Er, mit dem sie jeden Tag zusammen waren, müssen wir uns mal vorstellen, sie waren ja jeden Tag mit Jesus zusammen und er war plötzlich weg. Sie konnten ihn nichts mehr fragen, sie konnten ihrem Rabbi nicht mehr zuhören. Die Bibelschule war zu Ende und es war schwer für sie. Und dazu kam noch die Angst, dass die Römer sie als Nächstes auf dem Zettel hatten und die Obersten der Juden, dass auch sie verfolgt würden und im schlimmsten Fall getötet würden. Also es war keine so tolle Aussicht und verständlich. Aber der tiefste Grund ihrer Enttäuschung war, dass sich ihre Erwartungen nicht erfüllt hatten. Sie hatten sich das anders vorgestellt. Wenn wir ihre Gemütslage auf den Punkt bringen wollen, dann durch diese zwei Worte enttäuschte Erwartungen. Und das soll auch mein Predigtthema sein. Keine Angst, ich rede jetzt nicht über meine enttäuschten Erwartungen vom gestrigen Spieltag. Ist heute nicht. Und das Thema hatte ich schon vorher festgelegt. Also, naja, unter diesem Thema möchte ich den gelesenen Text angehen. Im Nachhinein können wir natürlich leicht sagen, dass ihre Enttäuschung unbegründet war. Aber mal ehrlich, frag dich mal ehrlich, bist du nicht auch schon mal enttäuscht gewesen von Jesus, weil er vielleicht anders gehandelt hat, als du dir das vorgestellt hast? Und ja, Jesus enttäuscht uns nie, das stimmt, aber wir sind vielleicht enttäuscht von Jesus, also andersherum. Das ist eher das Problem. Und deshalb ist diese Geschichte sehr lebensnah. Und ich möchte versuchen, auf den Grund ihrer Enttäuschung einzugehen und dann zeigen, wie Jesus diese beiden Jünger aus ihrem Loch herausgeholt hat. Also zunächst eine grundsätzliche Bemerkung zum Problem von Erwartungen. Also das Problem der Erwartungen. Die Erwartungshaltung ist da in der heutigen Gesellschaft stark verbreitet. Neben berechtigten Erwartungen gibt es natürlich auch überzogene, weil sie sich einseitig an unseren Wünschen orientieren. Und das ist auch bei vielen Christen so. Man liest gerne die eigenen Wünsche so in die Bibel hinein und ist etwas voreingenommen. Das ist auch eine gewisse Gefahr. Da gäbe es viele Beispiele, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber falsche oder einseitige Erwartungen, die führen unmittelbar zur Enttäuschung, wenn sie nicht erfüllt werden. Ich möchte nur drei Varianten nennen. Erstens Erwartungen an uns selbst. Wer Unmögliches von sich selber erwartet, der wird früher oder später enttäuscht. Und Christen neigen besonders dazu, wenn man sich zu hohe Ziele setzt, die man gar nicht erfüllen kann, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Weil wenn man etwas aus eigener Kraft erreichen will, was eigentlich nur Jesus kann, dann ist die Niederlage nicht weit. Das Gegenmodell wäre aus der Gnade leben, so wie es im 1. Petrusbrief heißt. Das heißt aus dem Beschenktwerden mit der Kraft Christi. 1. Petrus 1,13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade in Christus Jesus. Ob die Emmaus-Jünger von sich selbst enttäuscht waren, steht nicht im Text, aber ist vielleicht auch möglich. Das zweite, Erwartungen an andere Christen. Christen neigen dazu, hohe Erwartungen an ihre Mitchristen zu stellen. Sie dürfen nie zornig sein, sie müssen immer geduldig sein, müssen immer die Wahrheit sagen, müssen immer sich um andere kümmern, Tag und Nacht und so weiter. Christliche Arbeitgeber erwarten vollen Einsatz bei bescheidenem Lohn. Man entrüstet sich, ein Christ kann doch nicht, darf doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir so denken, dann legen wir bei anderen höhere Maßstäbe an als bei uns selber. Gegenüber uns selber sind wir gnädig, aber gegenüber anderen, das kann doch nicht sein und so weiter. Ja, ich frage mich, warum diese zwei überhaupt Jerusalem verlassen haben. Warum sind die nicht dort geblieben? Es wurde doch gerade erst spannend. Was Tatsache ist, es gab auf jeden Fall Zoff, weil die Männer dem Bericht der Frauen nicht glaubten, von ihrer Engelerscheinung und so weiter. Einige prüften die Sache, fanden aber nur das leere Grab, aber nicht Jesus. In dem Moment machten die zwei sich aus dem Staub. Vielleicht hatten sie auch den Hals voll von dem Chaos in der Jüngergemeinschaft. Ich weiß es nicht, aber wir können es nur erahnen. Aber was wir sicher wissen, ist die dritte Variante von Erwartungen, nämlich Erwartungen an Gott. Sie hatten Erwartungen an Gott, die sich nicht erfüllt haben. Das kommt in diesem Text deutlich zum Ausdruck. Und das war ihr Gesprächsthema auf ihrer Wanderung nach Emmaus. 11 Kilometer oder 2 Stunden Zeit, die man dafür brauchte damals. Also schon hatten sie schon eine Weile, um sich zu unterhalten. Und da taucht plötzlich dieser unbekannte Gesprächspartner auf und fragt nach. Sie verraten ihm den Grund ihrer Enttäuschung und ihrer traurigen Stimmung und sagen ganz offen, sie waren enttäuscht von Gott. Sie hatten sich die Sache mit Jesus anders vorgestellt. Und das kommt in diesem einen Satz schön zum Ausdruck, bei Luther sehr treffend. Wir aber hofften, in Klammer, oder erwarteten, er, also Jesus sei es, der Israel erlösen werde. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Das heißt, sie erwarteten, dass Jesus sein Reich aufrichtet und Israel von den Römern befreit, dass er diese verhassten Besatzer endlich aus dem Land jagt, aber nicht, dass er von denen noch hingerichtet wird. Das war nicht ihre Erwartung. Und deshalb waren sie enttäuscht von Gott, enttäuscht von Jesus. Wir fragen uns, wie kamen sie eigentlich zu dieser Erwartung? Und einerseits auch wieder verständlich, denn Jesus hatte gelehrt, dass sein Reich kommen wird, sein Königreich wird kommen. Die Himmelreichsgleichnisse, zum Beispiel Matthäus 13, ist dieses Thema des Reich Gottes oder auch in vielen anderen Stellen in den Evangelien. Und das heißt ja, dass er die Königsherrschaft, dass Jesus die Königsherrschaft, das heißt die Weltherrschaft, übernehmen wird. Und dieses Thema brannte den Jüngern unter den Nägeln, verständlich angesichts der politischen Situation. Und Jesus beantwortete ihre Fragen dazu während den 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1 lesen wir das, es waren 40 Tage. Und da hatten sie eine Frage, also nicht nur die zwei Jünger, sondern alle Jünger, die da mit ihm zusammen waren, die Frage, Apostelgeschichte 1, Vers 6, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Das war ihre Frage. Kommt jetzt Gottes Reich? Jetzt, wenn du auferstanden bist, wenn du gehst, kommst du jetzt gleich wieder als der König? Das hätten sie am liebsten so gehabt. Aber sie hatten Jesus wohl nur selektiv zugehört, denn er hatte ja dreimal eindeutig angekündigt, dass er, bevor er als König kommen wird, dass er zuvor leiden, sterben und auferstehen muss. Es gibt eine dreifache Leidensankündigung und dass manches noch geschehen wird vorher, bevor sein Reich aufgerichtet wird. Die Endzeitrede, Matthäus 24, 25, Markus 13, Lukas 9. Er hat es ihnen oft gesagt, eigentlich hätten sie es wissen müssen, aber ja, sie haben wohl ihre Erwartungen vermischt mit ihren eigenen Wunschvorstellungen und deshalb waren sie enttäuscht. Ja, wir können jetzt auf die Jünger zeigen, aber geht es uns nicht manchmal auch so? Also ich kann es nur von mir sagen. Wir wünschen und erwarten uns so sehr, dass Jesus eingreift, dass er handelt, dass er seine Macht zeigt, dass seine Macht spürbar wird und erfahrbar wird und das aber sofort, also nicht erst in einem Jahr oder wann, sondern sofort möglichst. Und wenn nichts innerhalb kurzer Zeit geschieht, dann sind wir enttäuscht. Zwei Beispiele. In Krankheitszeiten oder Notsituationen, da wünschen wir uns und erwarten wir, dass Jesus sofort eingreift, um zu heilen und zu retten. Und wenn es nicht sofort passiert, was wir erwarten, ja, dann sind wir enttäuscht. Und wenn wir erleben, wie andere das jetzt so erfahren, also dass Jesus eingreift, dann freuen wir uns zwar einerseits, aber fragen andererseits, ja, warum nicht bei mir? Warum hat er mich vergessen? Liebt er mich nicht? Also dann kann man leicht in einen Strudel der Enttäuschung geraten. Oder bei dem, was auch heute in der Welt geschieht. Gott muss doch Katastrophen verhindern, Naturkatastrophen, Kriege und so weiter. Er muss es doch verhindern oder möglichst sofort beenden. Er muss seine Macht zeigen. Und das geschieht irgendwie nichts, so haben wir den Eindruck. Falsche Erwartungen können dazu führen, dass wir von Gott enttäuscht sind, weil Gott nicht so handelt, wie wir es uns vorstellen oder sich zu viel Zeit lässt. Und das war eben das Problem dieser Emmaus-Jünger. Jesus hätte die römische Regierung absetzen und die Herrschaft übernehmen sollen. Das war ihre Erwartung. Solche falsche Erwartungen gibt es auch unter Christen. Sie erwarten, dass Jesus sein Königreich heute aufrichtet wird. So Kingdom now, also sofort. Und dass er uns dazu gebrauchen will. Also ich meine jetzt nicht, dass die Herrschaft Jesu verkündigt wird, dass sie sichtbar wird, sondern es geht hier um eine politische Erwartung, dass Christen die Regierung übernehmen und so weiter, dass Christen nach politischer Macht streben sollen. Aber wenn wir die Geschichte anschauen, dann ging das immer schief. Sobald Christen politische Macht haben, war der Machtmissbrauch vorprogrammiert. Warum? Weil es eine falsche Erwartung ist, die nicht Gottes Plan entspricht. Und das hatte ihnen Jesus eigentlich schon im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen erklärt. Da wächst der, Jesus sagt, lasst beides miteinander aufwachsen, den Weizen und das Unkraut. Denn sie sagten, das Unkraut, das muss man doch jetzt rausreißen, und damit der Weizen wachsen kann und so weiter. Und er sagt, lasst beides miteinander aufwachsen bis zur Ernte. Dann ist die Zeit da, wann das Unkraut vernichtet wird oder beseitigt wird. Die Beseitigung des Bösen beschädigt auch den Weizen, sagt er. Die Gefahr ist, dass er mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißt. Ja, und wer im übertragenen Sinn, wer Gottes Reich jetzt aufrichten will, macht letztlich das Evangelium unglaubwürdig. Er wird mehr bekannt für das, wogegen er ist, als für das, wofür er ist. Also richten wir mehr Schaden an als Nutzen. Erst wenn Jesus wiederkommt, die Zeit der Ernte, dann wird Gottes Reich aufgerichtet. Und bevor das geschieht, muss erst dieses antichristliche Weltreich, das noch Zukunft ist, muss erst zerstört werden. Wer es lesen will, Daniel 2, Daniel 7, Offenbarung 13, da wird es alles so erklärt. Die weltweite Königsherrschaft Christi, die kommt erst im tausendjährigen Reich, nicht heute. Und es ist eine falsche Erwartung, die zur Enttäuschung führt, wenn wir denken, wir müssten jetzt Gottes Reich politisch in dieser Welt aufrichten. Das führt genau ins Gegenteil. Enttäuschungen entstehen durch falsche Erwartungen, so war es bei Emmaus-Jüngern und so ist es auch heute noch. Aber wie kommen wir heraus aus dieser Enttäuschungsspirale? Und da ist es gut, dass die Geschichte hier nicht endet. Sie beginnt erst richtig, indem Jesus auftaucht und sich in ihre Gespräche einmischt. Habt ihr euch da mal gefragt, woher kam Jesus jetzt eigentlich so plötzlich? Er war ja erst gerade auferstanden, es war der dritte Tag. Ich denke, dass er sie schon die ganze Zeit begleitet hat, von dem ersten Schritt aus Jerusalem heraus. Und zwar ging er dann unsichtbar neben ihm. Wir müssen verstehen, der Auferstehungsleib, der konnte den Zustand wechseln zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Der konnte sich unsichtbar machen. Wir sehen es ja nachher beim Essen. Sie erkennen ihn, plötzlich war er weg. Er war schon da, aber sein Leib war unsichtbar. Und so war es hier andersherum. Er ist ihnen unsichtbar gefolgt. Und dann, als er dachte, jetzt muss ich den zweiten mal was erklären, dann wurde er sichtbar. Und im entscheidenden Moment der Unterhaltung war er präsent. Aber die Jünger erkennen ihn nicht. Denn es heißt, ich weiß jetzt nicht, in der Neues Leben, ich weiß nicht mehr, wie es da hieß, aber es heißt wörtlich, ihre Augen wurden gehalten oder blind gemacht. Sie sind nicht blind geworden, also physisch irgendwie, sondern sie haben einfach nicht erkannt. Und das war eine Wirkung Gottes, das haben sie nicht irgendwie, die waren nicht irgendwie krank, sondern Gott hat es bewirkt, dass sie ihn sehen konnten, aber nicht erkennen. Obwohl sie ihn hätten erkennen können vom Leib, vom Körper her. Also es war kein anderer Jesus als vorher. Aber sie haben ihn, es war nicht die Zeit. Ich kann mir vorstellen, wenn sie ihn sofort erkannt hätten, wäre die Unterhaltung anders verlaufen. Vielleicht. Da kommen wir jetzt drauf. Denn Jesus reißt, die Absicht von Jesus war, dass er sie aus ihrer Enttäuschung herausreißt. Und das hat er auf eine dreifache Weise gemacht. Also drei Schritte aus der Enttäuschung. Erster Schritt, Jesus gibt ihnen Gelegenheit, ihre Enttäuschung auszudrücken. Das hätten sie wahrscheinlich vielleicht nicht gemacht, wenn sie ihn sofort erkannt hätten. Er stellt sich unwissend. Er, der alles weiß, stellt sich unwissend und fragt, sie sagen ja zu ihm, du bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem da passiert ist. Und dann sagt Jesus kurz und trocken zwei Worte, das wird leider in den modernen Übersetzungen viel zu lang, 4, 5 Worte, es sind nur zwei Worte, er sagt nur, was denn? Was denn? Sag doch mal, nur diese zwei Worte sagt er, was denn? Er fordert sie heraus, ihre unerfüllten Erwartungen zu begründen und zu formulieren. Sie sollten sagen, wo ihr Problem war oder was, wo, warum sie enttäuscht waren. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig, dass wir darüber reden, ja, was wir erwarten, was wir erwartet haben und warum wir enttäuscht sind. Von Gott, von Jesus vielleicht. Die Emotionen zum Ausdruck bringen, die Gefühle nicht abwürgen, sondern formulieren. Im Formulieren geschieht eine gewisse Klärung in den Gedanken. Also ja, und das sehen wir hier auch. Und das ist unser Vorrecht. Wir dürfen ja direkt mit dem reden, von dem wir enttäuscht sind. Wir dürfen direkt mit Jesus reden. Er will das. Wir dürfen ihm unsere Unverständnis und unsere Enttäuschung vor die Füße werfen. Wir dürfen ihm unsere Not klagen. Es gibt so einen schönen Ausdruck, Psalm 62, Vers 9. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Genau darum geht es, dass wir einfach unser Herz ausschütten und auch unsere Gefühle. Denn Jesus hält das aus und uns befreit es. Aber Jesus bleibt nicht auf der Gefühlsebene stehen. Er geht über zum zweiten Schritt, man könnte sagen zur Sachebene. Zweitens, zweiter Schritt, Jesus korrigiert ihre falschen Erwartungen. Jesus erkennt den tiefsten Grund ihrer Enttäuschung, falsche Erwartungen. Und deshalb geht er dazu über, ihre Erwartungen zu korrigieren. Also da muss man jetzt runter von diesem Gefühl der Enttäuschung und sich mehr den Fakten stellen. Er wechselt von der emotionalen Ebene zur Sachebene. Aus heutiger Sicht vielleicht würden wir sagen, nicht gerade einfühlsam. Er sagt, oh ihr Toren oder ihr unverständigen Leute. Aber er musste sie da herausreißen aus diesem Gefühlsstrudel. Und da ist manchmal eine direkte Ansage hilfreich oder das Beste. Er lenkt also ihre Gedanken auf Gottes Wort und hält eine Bibelstunde, würden wir sagen. Zeit hatten sie ja genug. Sie waren 2 Stunden unterwegs. Wir wissen nicht, wann Jesus da einstieg, aber mindestens 1 Stunde hatte er Zeit, um ihnen das zu erklären. Und das ist jetzt interessant, dass er einfach ihre Gedanken auf Gottes Wort richtet und ihre Vorstellungen vom Messias korrigiert. Vers 26, 27, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also er erklärt ihnen das Geheimnis des Messias aus dem Alten Testament, wie es im Alten Testament entwickelt wird. Und in einer Stunde oder maximal zwei Stunden. Und sagt ihnen, der Leidensweg kommt vor der Königsherrschaft. Die Hohepriester und Römer, die handelten nicht willkürlich, wie die dachten, wie die Jünger dachten, sondern erfüllten Gottes Plan. Und vielleicht erinnerten sie sich dann daran, dass er sie ja dreimal informiert hatte, dass das so kommen wird. Das heißt, Jesus entzieht ihrer Enttäuschung die Grundlage, indem er ihre falschen Erwartungen durch Gottes Wort korrigiert. Und was war die Folge? Was war die Folge? Der schönste Vers dieses ganzen Textes: brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm auf dem Wege waren. So schön nach Luther, gefällt mir immer noch am besten. Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm auf dem Weg waren oder als wir mit ihm unterwegs waren. Das heißt, aus Traurigkeit wird Freude, aus Enttäuschung wird Hoffnung. Und das ist die Auswirkung, wenn wir Gottes Wort mit dem Herzen verstanden haben, wenn der Heilige Geist uns die geistlichen Augen geöffnet hat, wenn wir wirklich, wirklich verstehen, nicht nur äußerlich, sondern wenn das Wort uns erfüllt, dann bekommen wir ein brennendes Herz. Und deshalb ist Bibellesen, das ist keine Last irgendwas, sondern das ist Begegnung mit Jesus. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes. Da soll unser Herz in Brand gesetzt werden. Die schönste Zeit ist doch, wenn wir uns die Zeit nehmen, ja, und uns der Wahrheit des Wortes Gottes aussetzen, wenn wir auch da unsere falschen Erwartungen korrigieren lassen. Denn wir sind Menschen und wir bleiben Menschen. Es gibt immer die Gefahr, dass wir Wunsch und Wirklichkeit, dass wir unsere eigene Vorstellung mit Gottes Plan verwechseln oder miteinander durchmischen. Es gibt auch keine Predigt, die völlig sachlich ist. Also wir bringen uns immer mit uns ein. Und da brauchen wir das Wort Gottes, das uns die Wahrheit zeigt und uns korrigiert. Und ich freue mich auch, wir lesen ja gerade das Alte Testament, schon eine harte Kost, so Buch Josua war schon heftig, Richter wird nicht besser. Also, aber lasst euch da nicht abbringen und seid offen für das, was Gott uns sagen will. Es ist spannend. Und die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende, denn eigentlich wissen sie ja immer noch nicht, wer da mit ihnen redet. Sie haben Jesus ja immer noch nicht erkannt. Und vielleicht denken sie, das ist nur so ein gelehrter Rabbi, der kann das ganz toll erklären. Nicht einer von den hohen Priestern, sondern ein guter Rabbi. Und dann am Ziel der Wanderung geht Jesus zum entscheidenden Schritt über. Der dritte Schritt. Denn da offenbart sich Jesus seinen Jüngern. Jesus offenbart sich seinen Jüngern. Jesus sucht die Beziehung zu den beiden. Aber er drängt sich nicht auf. Es wird so schön ausgedrückt, er tat so, als würde er weitergehen. Er hat nicht gesagt, komm, jetzt komme ich zu euch und jetzt sage ich euch mal was und kommandiert die rum, sondern er tut so, wie wenn er weitergeht und wartet darauf, wie sie reagieren. Er überlässt ihnen die Entscheidung, die Wahl, ob sie ihn einladen oder nicht. Und das ist so schön, dass Jesus sich nicht aufdrängt hier, sondern er überlässt es ihnen. Und das ist das ganz Entscheidende an dieser Geschichte. Hätten sie Jesus weitergehen lassen, hätten sie zwar ein brennendes Herz gehabt, aber sie hätten noch immer nicht gewusst, ob Jesus lebt und wer dieser Fremde war. Das Entscheidende ist, sie luden Jesus zu sich ein, sie öffneten ihr Herz und ihr Haus und dann plötzlich wurden ihre Augen sehend gemacht. Das ist genau das Gegenteil. Die Blindheit war mit einem Schlag vorbei, die Augen wurden sehend und sie erkannten Jesus woran? Am Brotbrechen. Das Brotbrechen als Zeichen der Gemeinschaft. Ja, das Brotbrechen war eigentlich Aufgabe des Gastgebers und nicht des Gastes. Jesus hat da einfach die Rolle des Gastgebers übernommen. Und das ist das Schöne, dass Jesus aktiv die Beziehung zu diesen Jüngern sucht. Er lädt sie zur Gemeinschaft mit sich ein. Und sobald sie ihn erkannt haben, ist er auch schon wieder weg. Aber sie wussten, Jesus lebt. Egal was die Frauen, sie haben doch recht gehabt, die Frauen. Manchmal haben sie doch recht. Also er lebt, er ist auferstanden. Das wussten sie jetzt. Und der Auferstehungsleib wird jetzt plötzlich wieder unsichtbar. Aber ihr Herz war so voller Freude und Begeisterung, dass sie noch an diesem Abend sofort zurückgelaufen sind, wahrscheinlich schneller als vorher, diese 11 Kilometer nach Jerusalem, um den Jüngern zu sagen, hey, Jesus lebt, er ist auferstanden, es stimmt tatsächlich. Und das ist das Schöne an dieser, und der Höhepunkt eigentlich dieser Geschichte. Sie wussten jetzt ganz sicher, Jesus lebt, und ihre Enttäuschung wurde zur Freude, ihre enttäuschten Erwartungen, die haben sich völlig verkehrt in Hoffnung und in ja, Begeisterung, wenn man so sagen will. Zusammenfassend, Jesus kennt unser Herz. Er wendet sich uns zu, auch wenn wir enttäuscht sind. Und er wendet sich uns zu auf der Gefühlsebene. Wir dürfen unser Unverständnis zum Ausdruck bringen. Er wendet sich uns zu auf der Sachebene. Er korrigiert falsche Erwartungen durch sein Wort, das Wort der Wahrheit. Auf der Beziehungsebene, er sucht die Gemeinschaft mit uns und offenbart sich. Die Gefühlsebene allein würde nicht ausreichen, da sie ja falsche Erwartungen gar nicht erklären kann. Die Sachebene allein reicht auch nicht aus, denn unser Herz braucht Trost und Zuwendung. Wir brauchen die Nähe Jesu. Wir brauchen es, dass er uns nahe kommt. Und die Beziehungsebene, wenn man so will, umfasst beides. Diese Gewissheit, dass Jesus in uns lebt und dass er uns tröstet und dass er uns lehrt. Entscheidend ist aber nicht, und das ist so ein Lernprozess, da bin ich auch jeden Tag am Lernen, entscheidend ist nicht, was wir von Jesus erwarten und was er alles für uns tun kann, sondern entscheidend ist, dass er in uns lebt und dass er da ist, in jedem Moment. Und deshalb hat Jesus zum Abschied seinen Jüngern gesagt, Matthäus 28, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und ich denke, das ist der Grund, warum man dieses alte Lied, dieses einfache Lied trotzdem singen kann, wenn auch manchmal vielleicht etwas zaghaft. Bist du einsam und betrübt, friedlos, von Furcht geplagt? Einer ist, der treu dich liebt, einer, der nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie, Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifeln kommen und sieh, auch dich enttäuscht er nie. Wenn der Himmel finster droht, Sturmwind die Wolken jagt, einer lindert deine Not, einer, der nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie, Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifeln kommen und sieh, auch dich enttäuscht er nie. Wenn in bitterer Prüfungszeit Kummer am Herzen nagt, geh zu ihm mit deinem Leid, er hat noch nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie, Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifeln kommen und sieh, auch dich enttäuscht er nie. Amen.